In der heutigen Folge spricht Nathalie Schröder darüber, wie sie loslassen und Vertrauen lernte.
Und wir hatten als Kinder so einen Hunger, wir sind an den Haustüren betteln gegangen und wenn wir dort zu wenig bekommen haben, dann sind wir raus aus der Stadt, auf die Mülldeponien, haben dort nach was Essbarem gesucht, haben Zahnpastatuben gefunden, ausgequetscht, das war unser Highlight. Wir saßen dort als Kinder und haben an diesen Zahnpastaresten gelutscht und das war mein Alltag als Straßenkind. Ich bin in Kasachstan 1990 geboren und das war gerade die Zeit, wo die Sowjetunion auseinandergebrochen ist. Also so in den 89, 90er Jahren ist die Sowjetunion in Kasachstan auseinandergebrochen und viele aus den Dörfern, aus den Städten haben ihre Arbeit verloren, weil in Kasachstan war das damals so, dass in den Städten war eine Firma und in dieser Firma haben die meisten Menschen drumherum gearbeitet. Meine Eltern auch, also meine Mutter zumindest. Als das alles auseinandergebrochen ist, verloren die Menschen ihre Arbeit und auch meine Mutter verlor ihren Job und fing an, ihren Schmerz mit Alkohol zu überdecken, fing an zu trinken, fing an zum Teil Möbeln nacheinander zu verkaufen, um noch mehr Wodka, noch mehr Alkohol zu kaufen. Mein Vater wohnte zu der Zeit gar nicht mehr bei uns. Also ich bin ab und zu so am Wochenende oder einmal in 2-3 Wochen bin ich zu ihm hingefahren und habe ihn so erleben dürfen. Aber die meiste Zeit habe ich dann mit meiner Mama verbracht. Also ich kann mich nicht an eine Kindheit erinnern, wo ich mein Kinderzimmer hatte, wo ich Spielsachen hatte, sondern meine Kindheit ist so gewesen, dass wir viel draußen waren. Ich habe mitbekommen, wie meine Eltern nach und nach alle Möbeln aus dem Haus verkauft haben und wir zum Teil einfach nur auf Matratzen geschlafen haben. Die Situation wurde so schlimm, dass ich gar nicht mehr nach Hause wollte, weil es zu Hause einfach nur noch betrunkene Menschen gab. Wir hatten ständig irgendwelche Leute bei uns. Es gab immer Alkohol und ich kann mich an eine Situation erinnern. Wir waren als Kinder draußen am Spielen. Es gab auch so ältere Straßenkinder und die haben mir sozusagen angeboten, dass ich eine mitrauchen soll. So, und ich war ungefähr, ja, 5 Jahre alt, 5, 6 Jahre. Und ich habe diese Zigarette sozusagen genommen und wollte anfangen zu rauchen, habe sie so an den Mund gehalten. Und es hat sich herausgestellt, dass das einfach Papier mit irgendwas gefüllt war. Und so habe ich mir den kompletten Mund verbrannt, bin reingelaufen, um mir irgendwie Abhilfe zu schaffen, wollte Wasser, greife nach einem Glas im Wohnzimmer, trinkt den runter und da drin war einfach Wodka. Und so hat sich einfach niemand um mich irgendwie gekümmert, weil meine Eltern, meine älteren Geschwister, ich habe 3 ältere Geschwister, die waren auch ständig in diesem Alkoholkonsum, Drogen, kamen irgendwann dazu. So kann ich mich einfach nur eigentlich an eine Kindheit erinnern, wo viel geschrien wurde, wo viele Tränen geflossen sind, wo ich oft weggelaufen bin. Zum Teil wollte ich einfach nicht nach Hause, weil es so eine Kälte zu Hause war. Es gab einfach auch gar nichts, dass ich einfach in den Hochhäusern während dem Betteln, also ich musste mir zum Beispiel auch mein Essen dann selber betteln. Ich bin dann zu den Leuten hin, habe geklingelt, habe gefragt, habt ihr was zu essen? Manche Menschen waren richtig lieb, haben ein Stück Brot gegeben oder haben auch einen reingelassen, haben was Warmes zu essen gegeben. Aber ich kann mich auch noch an Türen erinnern, die vor meiner Nase einfach zugeschlagen wurden. Und ich kann es den Menschen heute gar nicht verübeln, weil es war diese Zeit, die Menschen hatten so wenig zu essen. Es waren viele Straßenkinder und ich war einfach mittendrin. Wir waren einfach auf uns alleine gestellt. Wir haben ganz, ganz viele dumme Sachen auch gemacht. Zum Teil sind wir zum Beispiel in den Hochhäusern, in die Keller rein und haben dann versucht, woher auch immer, ich weiß nicht, woher es kam, aber die älteren Straßenkinder hatten die Idee, lass uns doch mal Geister rausrufen. So. Und wir haben dann uns unten im Keller zusammengestellt, haben in der Mitte einen Eimer hingestellt, haben da irgendwelche Sätze gesagt und so weiter und darauf gewartet, dass sich dieser Eimer bewegt, dass irgendetwas sich im Raum bewegt, um schreiend dann wieder aus diesem Raum rauszulaufen. Und das waren so meine ersten Berührungen auch mit dieser Welt, sag ich jetzt mal, mit der bösen Welt, ne? So wuchs ich da auf und ich hatte einen älteren Bruder tatsächlich, der um einiges älter war als ich. Und eines Tages hat er mich gebeten, dass ich für ihn Zigaretten im Kiosk kaufen gehen sollte. In Kasachstan waren zu der Zeit viele so kleine Kiosk. Das ist wie so ein Container mit einer Glasscheibe davor. Und an dieser Glasscheibe kleben ganz viele Süßigkeiten, Zeitungen und so weiter und so fort. Und ich bin dann als Kind darüber mit diesem Geldschein in der Hand und ich stehe vor diesem Glas und denke mir so, boah, ich könnte mir jetzt auch was Leckeres kaufen. Also habe ich mir anstatt Zigaretten, habe ich mir eine Süßigkeit gekauft. Bin nach Hause gekommen und er stand schon so an der Tür, war richtig sauer, so, ja, wo warst du so lange? Und ich habe gesagt, ja, ich habe das Geld verloren. Und daraufhin wurde er so zornig, dass er anfing, mich zu schlagen, auf mich einzuprügeln. Schlagen war für mich schon so normal, das kannte ich. Er hat meine Mutter oft geschlagen, getreten. Er hat mich immer wieder auch geschlagen. Aber jetzt war es irgendwie so eine andere Dimension von dem Ganzen. Das habe ich schon so als Kind gespürt. Und er hat gesagt, ich werde dich jetzt umbringen. Und zog mich in das kleine Badezimmer, was wir hatten. Da stand eine Badewanne und eine Heizung hing an der Wand. Und er sagte, bevor man stirbt, muss man sich kalt abduschen. Also fing er an, die Badewanne mit kaltem Wasser zu füllen. Und in der Zeit hat meine Mutter gemerkt, dass da irgendwas vor sich geht. Und hat angefangen, an der Tür zu klopfen, zu schreien. Und hat gesagt, mach auf, hör auf damit. Aber er hat einfach immer weitergemacht. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich komplett benebelt so auf irgendeinem Bett, auf einer Matratze wach geworden bin und bin dann in die Küche getaumelt so und habe gesagt, mir ist schwindelig. Und meine Mutter und mein älterer Bruder, die saßen dort in der Küche und er sagte dann, nächstes Mal wird es dir nicht mehr schwindelig, dann wirst du einfach sterben, also bist du tot so. Und da wusste ich, okay, er meint es ernst. Und ich bin dann auch weiter rausgelaufen und spielen gegangen und so. Und ältere Kinder haben mich dann darauf aufmerksam gemacht und haben gesagt, hier, du hast hier so Abdrücke am Hals, was ist denn passiert? Und da habe ich halt gesagt, ja, mein Bruder wollte mich mit dem Gürtel aufhängen. Und ja, wie gesagt, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich auf diesem Bett aufgewacht bin. Meine Kindheit war halt einfach ständig mit diesem Schmerz, mit diesen betrunkenen Menschen zusammen. Und eines Tages habe ich erfahren, dass meine Mutter schwer krank ist. Und sie lag immer mehr nur noch im Bett, konnte irgendwann gar nicht mehr aufstehen. Und es kam der Tag, wo ihre Füße anfingen zu faulen tatsächlich. Ich muss so um die 7 Jahre gewesen sein. Ich bin in die erste Klasse schon gegangen und ich kann mich erinnern, dass ich manchmal noch nicht mal eine Mütze oder eine Jacke anhatte. Und unsere Schule war nicht so weit weg, also ging es noch, aber ich bin halt ohne Mütze oder so bei minus 30 Grad zum Beispiel in die Schule gelaufen mit einem Kopf voller Läuse. Ich kann mich erinnern, ich habe gesessen über der Zeitung und habe mir die Läuse so ausgekämmt, weil ich nichts anderes kannte, nichts anderes wusste. Und auf jeden Fall, meine Mutter lag dann irgendwann im Bett und ihre Füße fingen an zu faulen. Und es hat mir nichts ausgemacht als Kind. Ich habe mich trotzdem zu ihr gelegt, weil sie die einzige Person war, zu der ich überhaupt einen Bezug hatte. Und mir war das egal, ob sie sich für mich sorgt, wer sie ist. Sie war einfach meine Mama. Und ich habe mich einfach zu ihr dazugelegt und eines Tages war ich dann bei meiner Oma und es kam die Nachricht, deine Mama ist gestorben und wir wollten uns auf zur Beerdigung machen, aber irgendwie sind wir nicht, ich weiß nicht, der Bus, soweit ich mich erinnern kann, war der Bus irgendwie zu spät gekommen und wir haben es nicht geschafft, pünktlich auf dieser Beerdigung zu sein Und für mich war das als Kind tatsächlich so ein richtiges Highlight. Meine Mutter wird beerdigt, denn es bedeutete, dass wir auf einem Auto mitfahren durften. Also hinten auf der Ladefläche wurde der Sarg aufgebahrt und dann durften sich die Angehörigen dazusetzen und wurden sozusagen aus der Stadt rausgefahren auf den Friedhof. Und ich als Kind dachte, habe das so eine Beerdigung damit verbunden. Ich darf mitfahren auf einem Auto und es wird was zu essen geben. Aber wir kamen zu spät, weil, soweit ich es in Erinnerung habe, der Bus zu spät kam. So kann ich mich erinnern, wie ich auf diesem Hof zwischen den Hochhäusern am Schaukeln war und den anderen Kindern voller Freude erzählt habe, meine Mama ist gestorben und wir haben heute ihre Beerdigung gefeiert. Kurze Zeit später war ich dann bei meiner Oma und bei meiner Oma war es nicht viel besser. Mein Opa, der war auch sehr viel mit Alkohol. Meine Oma fing auch an zu trinken. Es war eine schwere Zeit und sie versuchten genauso wie meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter, meine Geschwister, ihren Schmerz mit Alkohol wegzutrinken. Und in dieser Zeit, kann ich mich einfach richtig gut erinnern, hatten wir in diesem Dorf, wo meine Oma gelebt hat, wie so ein kleines Haus mit ganz, ganz lieben Menschen. Diese lieben Menschen haben uns interessante Geschichten erzählt, haben uns manchmal warme Milch zu trinken gegeben, warmes Brot. Und zu diesen Menschen bin ich manchmal spät abends, egal wie kalt es draußen war, barfuß aus zu Hause weggelaufen, wenn es wieder zu Hause nur noch Geschrei und Schlägerei gab. Und ich bin einfach raus aus der Tür und bin zu diesen Menschen hingelaufen. Und irgendwann haben diese Menschen mir auch von Jesus erzählt, haben uns von einem Gott erzählt, der uns liebt. Es war für mich einfach ein netter Mensch aus irgendwelchen Büchern. Und diese Leute, die sich als einzige so um die Straßenkinder in diesem Dorf gekümmert haben, haben dann irgendwann zu mir gesagt, hör mal, Natascha hieß ich damals noch, Natascha, willst du nicht in ein Kinderheim? Wir kennen einen Ort, wo es richtig schön ist. Da sind viele Kinder, da hast du dein warmes Bett. Möchtest du nicht in so ein Kinderheim? Und so haben die mich tatsächlich einfach in dieses Heim gebracht. Und ich kam da an und es war so ein überwältigendes Gefühl, weil es war wie ein Schloss in meinen Augen. Es war wow, ich kam rein, ich habe sofort Essen bekommen, ich habe sofort frische Kleider bekommen, ich habe eine Dusche bekommen. Mir wurden zwar die Haare auch abrasiert wegen den Läusen, aber das war mir egal. Und so kam ich da rein, musste erstmal für 3 Tage tatsächlich in so ein Isolationszimmer, aber ich fand es einfach super, super spannend. Und dann durfte ich irgendwann zu den anderen Kindern, habe mein Zimmer bekommen. Es war für mich das erste Mal mein eigenes Bett, warmes Zimmer, 3-mal am Tag zu essen, jemand kümmert sich um mich. Es war alles wunderschön. Wir hatten super viele Spielsachen, es gab viele Freunde, es gab Programm. Und dann merkte ich plötzlich so, Moment mal, so cool ist das ja hier gar nicht. Irgendwie wird auf mich hier 24/7 aufgepasst. Moment mal, das ist mir alles hier viel zu eng. Außerdem muss ich ja noch putzen und aufräumen und habe meine Aufgaben auf einmal so bekommen, in der Küche mitzuhelfen und so weiter. Und das waren damals für mich als Kind einfach so krasse Freiheitseinschränkungen, ja, weil ich ja das von vorher nicht kannte. Ich durfte machen, was ich wollte, ich durfte gehen, wohin ich wollte und musste niemandem helfen. Und plötzlich gibt es einen Rhythmus in meinem Alltag und es war mir einfach als Kind dann irgendwann zu eng und so versuchte ich mehrmals aus diesem Kinderheim wegzulaufen. Bin dann nicht weit gekommen, weil ja die Erzieher natürlich auf die Suche gegangen sind. Ich kannte mich da nicht aus und manchmal habe ich mir sogar irgendwelche anderen Kinder dazu gesucht und habe gesagt so, komm, wir versuchen hier wegzulaufen, dann haben wir unsere Freiheit so. Ja, und so verbrachte ich tatsächlich 3 Jahre in diesem Kinderheim. Es war ein Kinderheim, was von Deutschen und von vielen Amerikanern unterstützt wurde. Und so hatten wir tatsächlich fast jede Woche hatten wir dort Besuch und diese Leute wurden auch rumgeführt. Und für uns als Kinder war das immer so, boah, in Deutschland ist das bestimmt wie so ein Schlaraffenland. Da gibt's immer die coolsten Spielsachen, die holen uns immer irgendwelche tollen Spielsachen aus ihren Koffern raus, tolle Bonbons. Und so haben wir diese Deutschen und diese Amerikaner richtig gefeiert und haben ganz oft so aus Spaß gesagt, so, packt uns mit in euren Koffer rein, wir wollen mit, wir wollen mitfliegen, wir wollen auch dahin. Es war halt immer wieder so, die Leute kamen, man hat eine Verbindung aufgebaut, aber dann waren sie wieder weg und dann kamen wieder neue Leute dazu und so hat man sich als Kind dann nicht so an irgendjemanden gebunden. Genauso auch mit den Erziehern. Es gab keine Beziehungsperson, an die ich mich so gebunden habe, sondern es waren immer Erzieher da, die sich abgewechselt haben. Die Schicht war zu Ende, also sind die wieder nach Hause gegangen. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, dass ein Geschwisterpaar in diesem Kinderheim im Inland, also in Kasachstan, adoptiert wurden. Sie haben ein Elternpaar gefunden sozusagen, oder die Eltern haben sie gefunden, haben gesagt, wir wollen diese Kinder adoptieren. Und ich kann mich noch so richtig erinnern, ich stand auf dieser großen Treppe im Kinderheim im Eingang und ich habe mir das Ganze so einfach von oben angeschaut, wie diesen Kindern wurden die Taschen gepackt, noch zusätzliche Kleider aus dem Lager dazugelegt. Und ich stand da und habe mir so sehr das auch gewünscht. Ich habe gedacht so, ich will auch eine Mama und einen Papa haben. Ich möchte auch, dass jemand sich nur um mich kümmert, der nicht einfach, wenn die Schicht zu Ende ist, wieder nach Hause fährt und weggeht. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich einfach nur ein Kind unter vielen anderen Kindern. Und ich wollte so gerne genauso diese Fürsorge haben, dass jemand nur für mich Zeit hat. Und ich kann mich erinnern, dass diese Kinder aus der Tür rausgegangen sind und ich bin einfach wieder hoch auf mein Zimmer gegangen. Und kurze Zeit später kam erneut ein Ehepaar in dieses Kinderheim und die haben mit uns gespielt und die waren fröhlich und die haben mir so richtig gut gefallen. Und sie haben mir sogar gesagt, weißt du was, Natascha? Wir wollen mit dir einen Ausflug machen. Du darfst heute mit uns mitkommen. Und wie gesagt, damals war es was ganz Besonderes, wenn man mit dem Auto gefahren ist. Und so habe ich mich riesig gefreut, dass dieses Ehepaar mich mitnimmt und dass ich mit denen einen Ausflug machen darf. Irgendwann waren die auch wieder weg. Nach 2, 3 Wochen waren die wieder nach Deutschland gefahren. Und ich musste tatsächlich zu einer Routineuntersuchung einfach ins Krankenhaus mit mehreren Kindern aus dem Kinderheim, war jetzt nichts Schlimmes. In diesem Krankenhaus kommt unsere Ärztin aus dem Kinderheim und sagt, Natascha, ich will dir was erzählen, ich will dich was fragen, komm mal mit. Und so ist sie mit mir auf mein Zimmer und hat gesagt, kannst du dich noch an Anna und Franz erinnern, die hier vor ein paar Wochen waren? Ich habe gesagt, ja klar, ich kann mich noch voll gut an die erinnern und so. Die hat gesagt, sie wollen deine Eltern werden. Und ich konnte das gar nicht glauben. Ich war so, was? Ich nach Deutschland? Und bei mir war gar nicht erstmal so, wow, cool, ich krieg jetzt auch Mama und Papa oder so, sondern erstmal so, ich darf nach Deutschland, ich krieg jetzt alles, was ich will. Ja, ich will auf jeden Fall so, ne? Und so fing dieser Adoptionsprozess an. Und ich habe mir damals als Kind noch gar nicht so die Gedanken gemacht, okay, jetzt kriege ich Eltern oder so. Klar, ich habe mich einfach mega gefreut. Ich kriege eine Familie und ich darf nach Deutschland fliegen, weil das gab es noch zu keiner Zeit im Kinderheim, dass Leute aus diesem Kinderheim Kinder nach Deutschland oder Amerika adoptieren. Und das war für uns alle im Kinderheim eine komplett neue Situation. Und ich als Kind habe natürlich dann überall rum erzählt, so ja, ich flieg nach Deutschland. Und so kam der Tag, wo mein Vater kam und er fing mit uns an, tatsächlich schon so ein bisschen deutsche Sprache zu üben aus Wörterbüchern. Denn ich wurde nicht alleine adoptiert, sondern es war noch ein anderer Junge, für den haben sie auch diese Möglichkeit gesehen, haben gesagt, wir wollen auch, dass du unser Sohn wirst. Und so waren praktisch er und ich wie so ein Geschwisterpaar, das zusammengebracht wurde und wir würden in eine Familie adoptiert werden. Aber diese Adoption, die war gar nicht so einfach. Also meine Eltern, die haben so viel erstens Geld rein investiert und es war super, super schwierig zu dieser Zeit, Kinder aus Kasachstan nach Deutschland zu adoptieren. Und so hat es richtig lange gedauert und wir dachten, okay, jetzt geht's los. So, ne? Und dann waren wir auf dem Flughafen und auf dem Flughafen wollten die kasachischen Behörden uns sozusagen nicht rauslassen, uns Kinder, und haben gesagt, wir wollen nochmal Geld dafür haben, dass die Kinder fliegen dürfen. Hat mein Vater gesagt, ja, ich habe nichts mehr, ich kann euch nichts mehr geben. Und hat uns gesagt, Kinder, wir müssen jetzt beten, dass das klappt, dass ihr mitfliegen könnt. Und so haben wir gebetet und irgendwann haben die uns einfach die Pässe so hingeschmissen und haben gesagt, okay, ihr könnt fliegen. So kamen wir nach Deutschland und meine Mutter holte uns mit ihren zwei älteren Kindern dann vom Flughafen ab und wir fuhren durch die Straßen und ich schaute so aus dem Fenster und es war einfach alles so gigantisch, so groß, große Häuser, zweistöckig, asphaltierte Straßen, grüne Bäume. Also in Kasachstan ist die Vegetation viel trockener, viel Steppe. Wenn wir irgendwo Rasen hatten, dann war das der Zierrasen, also das war nicht normal. Wir durften auf dem Rasen nicht spielen, das war einfach Zierrasen. Und hier war auf einmal so, in jedem Garten ist Rasen und es war einfach komplett eine neue Welt. Und ich habe alles aufgesaugt, was ich konnte. Ich habe in der Zeit viel gegessen, viel Süßigkeiten ausprobiert, bis meine Eltern da auch Grenzen setzen mussten. Und da fingen auch so die Konflikte an, so indem, dass ich dachte, sie lieben mich nicht, weil sie mir nicht alles geben, was ich will, und habe damals noch nicht verstanden, was Liebe ist. Und ich habe mich plötzlich so ungeliebt gefühlt. Wir gingen irgendwann auch zum Standesamt, mein Name wurde geändert, ich hieß dann nicht mehr Natascha, sondern Natalie. Und so lebten wir in Deutschland, fingen an, die deutsche Sprache zu lernen, gingen in die Schule, ich musste eine Klasse wiederholen, fingen einfach an, in diesem System zu funktionieren. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es wird mir einfach zu viel. Hier ist jemand die ganze Zeit da, praktisch ihr habt eine Mama und Papa, die ganze Zeit auf mich aufpassen. Und ich fing an, rebellisch zu werden. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Bringt mich wieder zurück nach Kasachstan. Ich brauche das hier alles nicht. Und es war richtig schwer für mich, meine Vergangenheit loszulassen und dieses neue Familiensystem, dieses neue Familienleben zu akzeptieren und anzunehmen. So habe ich viel damit gekämpft, mit meiner Identität. Wer bin ich? Wo komme ich her? Ich fing an, nach meinen Wurzeln zu suchen. Ich fing an, darüber nachzudenken, wer war eigentlich meine Mutter. Ganz am Anfang aber, als wir nach Deutschland gekommen sind, hatten wir tatsächlich unseren Geburtstag gefeiert. Also der Junge, der mit mir adoptiert wurde, und ich, wir haben im selben Monat sogar Geburtstag. Und so hat er sich einfach Jungs eingeladen zu seinem Geburtstag, die er gerade mal ein paar Wochen kannte. Und unter anderem war da ein Junge dabei, der es mir so richtig angetan hat. Und ich habe mich zum ersten Mal im Leben verliebt. Ich war 11 Jahre gerade geworden. Und das waren gerade ein paar Wochen, wo wir hier in Deutschland waren. Und ich habe mich zum ersten Mal verliebt. Und natürlich hat das auch eine Rolle gespielt in diesem Identitätsding. Wer bin ich? Wo komme ich her? Er hat Familie, er hat viele Geschwister, er hat seine Eltern, er kann Deutsch und so weiter und so fort. Und das waren einfach solche Kämpfe in mir, wo ich lernen musste, Dinge zuzulassen, neue Konzepte zuzulassen. Und wir gingen in eine Gemeinde. Meine Eltern gingen in eine freie evangelische Gemeinde und ich ging mit. Ich hörte jeden Sonntag von Jesus. Ich fing an, das Wort Gottes immer mehr kennenzulernen. Innerhalb von 3 Jahren konnte ich perfekt Deutsch und fing sogar an, das Russische zu vergessen tatsächlich. Und ich hatte mich richtig eingelebt. Und mit 18 Jahren war es das erste Mal so weit, dass ich wieder zurück ins Kinderheim fliegen wollte und mir das Ganze mal als erwachsene Frau anschauen wollte. Und ich kam da an und ich ging in dieses Kinderheim mit einer anderen Freundin. und traf eine Erzieherin, die mich damals miterzogen hat. Und sie kannte diese andere Freundin, die war als Mitarbeiterin 4 Jahre dort in diesem Kinderheim und hat ebenfalls das Kinderheim jetzt besucht. Und diese Erzieherin hat sie erkannt und hat gesagt, hey, wie schön, dass du da bist. Und weißt du, heute erwarten wir noch ein Mädchen, die Natascha, die kommt auch heute noch. Die war damals bei uns im Kinderheim. Und ich stand neben ihr und ich habe gesagt, das bin ich. Und das war so ein richtig komischer Moment und wir fielen uns in die Arme. Sie fing an zu weinen und hat gesagt, ja komm rein. Und dann gingen wir in das Kinderheim rein und gerade war Essenszeit. Und ich kann mich noch so richtig erinnern, ich bin reingegangen und habe dann diese ganzen Kinder in diesem Esssaal gesehen. Und ich fing einfach an zu weinen, weil mir in diesem Moment wie so ein Schleier vor die Augen gefallen ist und ich gesehen habe, diese ganzen Kinder, die zum Teil mit mir groß geworden sind, die sitzen immer noch an diesen Tischen und löffeln ihre Suppe und ich komme aus diesem Schlaraffenland, ein Niemandskind sozusagen, der jetzt doch in so einem Land leben darf, wo alle Möglichkeiten bestehen, sich ein Leben aufzubauen. Und ich konnte zum ersten Mal verstehen, was in meinem Leben passiert ist. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, dass das, was ich bekommen habe, einfach ein Geschenk Gottes an mich war und dass ich das überhaupt nicht verdient habe. Und da kam auch für mich zum ersten Mal so die Frage auf, Gott, kann es sein, dass du gerecht bist? Also bist du gerecht? Es fühlt sich so ungerecht an. Was ist denn mit den ganzen Kindern, die hier noch sitzen, die zum Teil jetzt auch schon erwachsen geworden sind? Was ist mit denen ihrem Leben? Hast du für sie auch irgendwas so geplant? Es war für mich einfach eine Reise, dieses erste Mal, wo ich verstanden habe, das, was ich gerade in Deutschland habe, das ist nicht selbstverständlich und dass es ein Geschenk ist, was ich bekommen habe. Und dort habe ich diese Entscheidung getroffen, ich werde mein Leben komplett Gott zur Verfügung stellen, auch wenn ich es nicht verstehe, warum es mich betroffen hat, also warum ich das erleben durfte, dass ich nach Deutschland adoptiert wurde und die anderen nicht. Tatsächlich ist aus meiner ersten Verliebtheitsphase, ja, aus diesem ersten Moment des Verliebtseins, hat sich eine Beziehung entwickelt und ich durfte mit 20 diesen Mann heiraten und er hat auch in dieser Zeit auch sehr an Gott geglaubt und wir haben gemeinsam beschlossen, wir wollen unser Leben Gott zur Verfügung stellen und wir wollen darüber erzählen, was Jesus alles tun kann und machen kann. Und wir haben dann 2010 geheiratet und meine Welt schien perfekt zu sein. Sie war so, ich habe meine Vergangenheit losgelassen, ich habe es akzeptiert, dass ich jetzt eine Familie bekommen habe. Ich war sehr, sehr dankbar dafür, was ich alles erhalten habe. Ich war jetzt verheiratet, ich hatte meinen Traummann geheiratet und dann kam das Thema Kinder und Kinderwunsch. Wir haben uns sehr, sehr Kinder gewünscht, hatten aber auch immer wieder in der Beziehung darüber gesprochen, dass es schon unser auch Herzensanliegen wäre, ein Kind aufzunehmen, weil ich selbst ja auch aufgenommen bin. Und ich wollte so gerne einem anderen Kind auch schenken und auch geben, dass es sich auch ein Zuhause bekommt. Und es verging 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre und irgendwann hat es einfach nicht geklappt, dass ich schwanger wurde und ich bin von einem Arzt zum anderen gelaufen. Und irgendwann hieß es ja, okay, ihr könnt keine eigenen Kinder bekommen, weil du erkrankt bist an PCOS. Es ist eine Hormonstörung bei Frauen und auf natürlichem Wege wirst du keine Kinder bekommen. So haben wir beschlossen, okay, wir werden uns für ein Pflegekind bewerben. Und tatsächlich hat es nicht lange gedauert. Dann haben wir zum ersten Mal nach 5 Jahren die Zusage bekommen, wir bekommen einen Jungen. Wir bekommen unser erstes Kind. Und das war im Juli 2016, wo der Lukas zu uns gekommen ist. In diesem Monat, wo der Lukas zu uns gekommen ist, wurden wir beide auch 25 und wir haben eine Riesenfeier veranstaltet mit unseren Liebsten, haben ihn gefeiert, haben unseren Geburtstag gefeiert und es hat sich herausgestellt, dass am Ende des Monats ich schwanger geworden, also dass ich schwanger war, tatsächlich schon im dritten Monat und das war für mich so krass, weil es war so ein Wunder und plötzlich war ich aber auch wiederum so überfordert mit der ganzen Situation, weil ich hatte ja diesen Wunsch, eigene Kinder zu bekommen. Ich habe so mit Gott gestruggelt. Ich war so in diesem, Gott, ich will dir vertrauen, aber ich will doch meine eigenen Kinder haben. Warum schenkst du uns keine Kinder? Und plötzlich ist ein Pflegekind da und plötzlich bin ich auch selber schwanger. Und das war schon so ein Prozess, auch mit mir selbst, so wo ich gedacht habe, so boah, krass, ich muss lernen, Gott zu vertrauen. Er macht nie einen Fehler. Er macht keine Fehler. Und er hat es so zugelassen, dass wir 5 Jahre keine Kinder hatten und jetzt innerhalb von 8 Monaten 2 Kinder auf einmal bekommen. In dieser Zeit habe ich Gott einfach gesagt, Gott, ich verstehe vieles nicht, was du in meinem Leben tust. Aber ich will dir vertrauen, dass du alles, was du in meinem Leben machst, es wird zu etwas Gutem dienen und es wird etwas Gutes daraus entstehen. So hatten wir diese 2 Kinder und waren super, super glücklich, hatten eine super glückliche Ehe gehabt, waren viel unterwegs, viel die Welt bereist, hatten eine Vision, einen Begegnungsort für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, zu gründen, haben verschiedene Projekte hochgezogen, organisiert. Unter anderem war ich dann zum Beispiel mit Frauen im Rotlichtmilieu unterwegs als Streetworkerin. Das war mir so ein Herzensanliegen, diesen Frauen die Liebe Gottes weiterzugeben, sie zu verstehen, dass trotz diesem Zerbruch, trotz diesem vielen Schmerz, der ihnen zugeführt wird, dass es jemanden gibt, der das heilen kann, der das verbinden kann, weil ich das ja in meinem Leben erlebt habe, was es bedeutet, so viel Schmerz erlebt zu haben und trotzdem diese liebevolle Hand Gottes in meinem Leben zu spüren, die diese Schmerzen verbinden kann und heilen kann. Und das war mein Herzensanliegen, solchen Menschen das weiterzugeben. Durch diese Arbeit mit diesen Prostituierten ist auch die Vision entstanden, okay, wenn die Frauen aus dem Milieu rauskommen, was machen sie dann? Und wie können wir ihnen dann helfen? Und so ist die Vision von einem Begegnungsort, von einem Café, wo Menschen mit anpacken können, gewachsen. So haben wir 2019 angefangen an dieser Vision zu arbeiten, haben uns verschiedene Lokale angeschaut und eins gefunden, wo es perfekt wäre. Und die Vision nahm Gestalt an und 2021 sollte die Eröffnung sein. Und wir waren so glücklich. Wir hatten 2 Kinder. Wir waren kurz davor, so unseren Traum, die Vision, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, wahr werden zu lassen. Und an einem Tag in diesem Sommer, kurz vor der Eröffnung, unterhalte ich mich mit meinem Mann. Und während wir uns so ganz normal unterhalten, fällt er zu Boden, fängt an zu krampfen. Und ich bin nur noch am Schreien, wach auf, hör auf. Und ich habe nur den Namen Jesus die ganze Zeit ausgerufen. Der Krampf war vorbei. Unsere kleine Tochter stand daneben, hat dem Ganzen zugeguckt. Ich habe nur geschrien, holt Hilfe. Da war nur noch ein Mitarbeiter mit dabei, der das mitbekommen hatte. Das war gerade in diesem Projekt, in dem ganzen Umbau gewesen. Und der Krankenwagen kam, mein Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Und dann rief er mich an und hat gesagt, Nathalie, Sie haben einen Hirntumor gefunden und der ist 4 bis 5 Zentimeter groß. Für mich brach plötzlich eine Welt zusammen. Wir waren doch glücklich, es war doch alles perfekt. Und es war doch alles so schön. Wir waren kurz davor, die Vision, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, groß werden zu lassen, Menschen zu erreichen. Plötzlich kommt diese Nachricht, die alles auf den Boden schmettert. Und ich bin ins Badezimmer gelaufen und ich habe aus diesem Fenster rausgeguckt und ich habe gesagt, Gott, was passiert hier gerade? Egal, was hier gerade, was diese, bei dieser Nummer rauskommt, ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Ich weiß nicht, wie es hier ausgeht. Ja, und kurze Zeit später wurde er dann am Kopf operiert. Und sehr viele Menschen haben für uns gebetet, dass die OP gut verläuft und dass das alles gut ist. Und wir haben vor der Operation uns verabschiedet, weil die Ärzte uns gesagt haben, wir wissen nicht, es kann immer irgendwas passieren. Wir wissen nicht, wie ihr Mann aufwacht, ob irgendwas an dem Kopf passiert ist und er sie vielleicht nicht wiedererkennt. Also haben wir tatsächlich gesagt, okay, wir wollen auch diese Situation in Gottes Hände lassen, aber wir wollen auch einfach uns verabschieden. Und so haben wir uns verabschiedet und ich habe ihn gehen lassen in diese OP. Und irgendwann rief die Intensivstation an, dass die OP gut verlaufen ist. Ich bin zu ihm und habe mich gefreut, ihn zu sehen, dass es ihm so gut ging und dass alles super war. Wir sind erste Runde, nach einem Tag ungefähr sind wir eine Runde auf der Station spazieren gegangen. Ja, und plötzlich fingen aber irgendwie komische Sachen an bei ihm zu passieren, dass er so unruhig wurde und so weiter. Und die Ärzte riefen mich an und haben gesagt, Frau Schröder, irgendwie ist was mit Ihrem Mann nicht in Ordnung. Und wenn es so weitergeht, dann müssen wir ihn in die Psychiatrie bringen. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall in die Psychiatrie, das kriegen wir schon hin. Das ist bestimmt, weil er einfach nicht ausgeschlafen ist und weil das Ganze drumherum so, ne, und die OP und so weiter. Und dann haben wir mit den Ärzten lange gesprochen. Und die Ärzte, ich habe dann darum gebittet, dass sie ihn nach Hause lassen und dass er einfach zu Hause zur Ruhe kommt. So. Und die haben dem eingewilligt. Und so ist er nach Hause gekommen. Die erste Nacht war er da, war alles gut. Und in der zweiten Nacht fing er an, wieder diese Unruhe zu bekommen. Und es hat sich zugespitzt, so dass er nicht mehr sich selbst wahrgenommen hat, also was er tut. Und ich komme ja nicht aus diesem medizinischen Bereich und habe das nicht kommen sehen, dass ich hätte vielleicht schon viel früher irgendwie Hilfe dazu holen sollte. Und er war so in diesem Ding drinnen, dass er so aggressiv wurde. Er wusste nicht mehr, was er tut und fing an, auf mich einzuschlagen und hatte so eine Kraft entwickelt, dass ich gemerkt habe, hier ist irgendetwas ganz, ganz gewaltig nicht in Ordnung. Ach so, und bevor er auf mich eingeschlagen hat, habe ich es noch geschafft, tatsächlich einen Notruf zu setzen und einen Krankenwagen rauszurufen. Aber bis die kamen, waren das diese Minuten, wo ich gemerkt habe, krass, dieses Leben kann hier für einen Moment jetzt entweder meins oder seins zu Ende sein. Es war einfach schrecklich, meinen Mann so zu sehen, der mir nie irgendetwas zuleide getan hat, der immer so viel Liebe für mich hatte, plötzlich meinen Mann so zu sehen, dass er einfach nicht mehr er selbst ist. Der Krankenwagen kam und ich habe einfach nur die ganze Zeit geschrien, habe gesagt, gibt ihm irgendetwas zur Beruhigung. Und die Polizei kam und die haben ihm die Handschellen angelegt. Und in dieser Nacht habe ich zum ersten Mal von ganzem Herzen, vorher haben wir uns verabschiedet mit ihm vor der OP, aber ich habe irgendwie noch immer so gedacht, ach, das wird schon alles gut gehen, wir werden uns wiedersehen. Aber in dieser Nacht, wo er mit dem Kopf, der gerade 4 Tage alt, frisch operiert war, immer wieder auf den Boden geknallt ist und wie ein Häufchen Elend da auf diesem Boden lag, konnte ich zum ersten Mal in meinem Leben von ganzem Herzen sagen, Gott, du hast mein Leben bis jetzt so unter Kontrolle gehabt. Und es gab so viele Punkte, die so wehgetan haben. Aber im Rückblick konnte ich immer sehen, du hast etwas Gutes daraus gemacht. Also vertraue ich dir jetzt, dass genau diese Situation etwas Gutes hervorbringen wird. Aber wenn das dein Plan ist, dass er jetzt heute Nacht zu dir geht, dann nimm ihn. Und dann bin ich dir für den Rest meines Lebens dankbar, dass ich so eine glückliche Ehe hatte, oder heile ihn wieder komplett und stelle ihn wieder komplett her. Und in dieser Nacht habe ich gebetet, entweder Gott, nimm ihn zu dir und ich werde dir für immer dankbar sein, dass ich 11 tolle Jahre mit meinem Mann erleben durfte. Und ein Jahr vorher tatsächlich haben wir noch unseren 10-jährigen Hochzeitstag groß gefeiert im Hochzeitskleid und mit allen unseren lieben Menschen. Und ein Jahr später liegt er auf dem Boden und ich bete einfach und sage, Jesus, ich vertraue dir, aber ich lasse meinen Mann los. Und wenn du ihn heute Nacht zu dir nimmst, dann will ich dir dafür dankbar sein. Es tut weh, ich stand selber unter Schock, ich war selber verletzt und so haben die ihn weggebracht und ich musste dann auch noch mal ins Krankenhaus. Nachdem ich untersucht wurde, bin ich dann wieder nach Hause und habe gesagt, ich will zu meinen Kindern und wir waren bei unseren Nachbarn in dieser Nacht am Schlafen, weil ich irgendwie nicht zu Hause mehr sein konnte. Und ich habe eigentlich die ganze Nacht so darauf gewartet, dass die Ärzte mich anrufen und sagen, ihr Mann hat es nicht überlebt, ihr Mann ist nicht mehr am Leben. Aber es kam kein Anruf. Am nächsten Tag rief mich die Psychiatrie an, denn mein Mann wurde in die Psychiatrie auf die geschlossene Station verlegt und meinten so, Frau Schröder, Sie können gerne vorbeikommen, wir wollen mit Ihnen sprechen. Und so saß ich da vor den Ärzten und die Ärzte schauen mich an und sagen, Frau Schröder, wir wissen nicht, was mit Ihrem Mann ist. Es kann sein, dass es ein Durchgangssyndrom ist. Das kann nach einer Operation passieren, dass ein Mensch total verwirrt ist und nicht weiß, was er tut. Oder aber es kann sein, dass während der Operation der Tumor saß in diesem Bereich, wo das Wesen eines Menschen gesteuert wird. Und es kann sein, dass das verändert wurde durch die Operation, dass Ihr Mann jetzt für immer so bleiben wird. Und ich saß da und für mich war wie die Welt zusammengebrochen. So, ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Von einem Moment auf den anderen. Stell dir mal vor, dein Mann bleibt für immer jetzt so. Und für mich blieb in diesem Moment nichts anderes. Ich konnte nichts anderes tun, als auf diesen Gott zu vertrauen, den ich ja in der Vergangenheit immer wieder kennengelernt habe, den ich immer wieder als einen guten Vater kennengelernt habe, auch wenn viel Schmerz zugelassen worden ist. Und so bin ich nach Hause gefahren, ich habe gebetet und habe gesagt, Gott, und auch jetzt werde ich dir vertrauen, dass du alles unter Kontrolle hast und dass du uns nicht vergessen hast. Du siehst diesen Schmerz und das tut so weh, aber ich gebe dir trotzdem mein Vertrauen. So verging eine Woche und die zweite Woche. Viele liebe Menschen haben für uns gebetet, haben uns auf Händen getragen. Und ich bin jeden Tag zu meinem Mann in die Psychiatrie gefahren. Und in dieser Zeit ist etwas unheimlich Krasses in meinem Glaubensleben passiert. Und für manche wird es vielleicht verrückt klingen oder das kann ja nicht sein, aber ich habe es in dieser Zeit erlebt und ich habe in dieser Zeit erlebt, dass meine Ehe von einem Moment auf den anderen wie weggelöscht war, wie als wäre mein Mann lebendig begraben worden. Er lebt zwar noch, aber er ist komplett ein anderer Mensch, den ich nicht kenne. Ich hatte plötzlich auch Angst meinem Mann gegenüber und viele der Eigenschaften sind einfach weggebrochen, der Eigenschaften so für eine Ehe wie Vertrauen, wie Zugehörigkeit. So, mein Mann war für mich immer so der sichere Hafen und plötzlich war das alles weggebrochen. Und ich stand da und mir blieb nur eins zu sagen, okay, Jesus, du willst alles für mich sein. Nicht nur mein guter Hirte, nicht nur mein Versorger, nicht nur mein Vater. Du willst auch mein Ehemann sein. Und ich war so, hä, das kann ich nicht greifen, das ist so komisch, diesen Gedanken zuzulassen. Und so bin ich nach Hause gefahren, wieder von der Psychiatrie und habe gebeten, habe gesagt, Gott, wenn du das genauso siehst, Jesus, wenn du wirklich mein Ehemann sein willst, dann gib mir ein Zeichen. Und ungefähr 2 Tage später kam ich morgens in das Zimmer meines Sohnes rein. Mein Sohn ging zum Kindergarten, ich wollte ihn fertig machen und er stellt sich so im Bett auf und sagt, Mama, ich habe heute Nacht von dir und von Jesus geträumt. Ich war so, okay, was hast du geträumt? Und da meinte er so, ja, Mama, du und Jesus, ihr habt geheiratet. Und das war für mich so ein krasses Gefühl. Für mich hat plötzlich alles einen Sinn gemacht. Also einfach, ich stand da und ich war so überwältigt, dass Gott zu meinem kleinen Sohn diesen Traum schickt, um mich zu ermutigen und zu sagen, Natalie, selbst jetzt in diesem tiefsten Schmerz deines Lebens bin ich da und ich will alles für dich sein. Und es verging Tag für Tag und ich bin immer wieder zu meinem Mann gefahren und immer mehr merkt man, dass mein Mann wieder der Alte wurde. Immer mehr Eigenschaften, immer mehr Züge kamen raus. Und nach 3 Wochen haben die Ärzte gesagt, Frau Schröder, wir können Ihnen sagen, wir glauben daran, dass das ein Durchgangssyndrom war und dass Ihr Mann wieder der Alte komplett ist. Und er kam nach Hause und es war alles noch sehr, sehr vorsichtig und es war wieder neu zuzulassen, meinen Mann in meinem Herzen, ja, diese Beziehung zwischen uns. Jetzt sind es wieder fast 2 Jahre wieder her. Mein Mann ist wieder bei uns, er ist wieder der Alte, er ist wieder bei seinen vollen Kräften. Gott hat ein Riesenwunder in unserem Leben getan. Und in dieser Zeit habe ich aber persönlich für mich erleben dürfen, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen, auch wenn wir Dinge loslassen müssen, auch wenn es Schmerz bedeutet und auch wenn Leute von außen mir gesagt haben, Natalie, selbst jetzt darfst du klagen, klag Gott an, werf ihm das doch vor und sag ihm, wie schlimm das ist. Aber irgendwie hatte ich so ein Urvertrauen in mir drin, dass ich gesagt habe, wisst ihr, ich habe schon so viel in meinem Leben erleben dürfen, so viel Schmerz erleben dürfen. Und Gott war immer da und er hat immer durchgetragen und er hat den besten Plan für unser Leben und er hat auch den besten Plan für mein Leben. Und heute dürfen wir einfach wieder eine glückliche Familie sein. Wir dürfen die Liebe Gottes weitergeben. Wir dürfen erzählen, was Gott heute noch alles tun kann, wer Gott ist, dass er unser Versorger ist, dass er unser Vater ist und dass er mein persönlicher Erretter geworden ist. Und auch wenn ich in der Kindheit schon so viel Schmerz erlebt habe und das Leben immer weiter mit Schmerz gefüllt ist oder mit Traurigkeit gefüllt ist, so weiß ich heute, dass es sich lohnt, auf einen Gott zu vertrauen, der uns sieht. Auf den Gott zu vertrauen, der uns sieht, der immer für uns da ist. Und ich habe es gelernt, dass das Leben ist nicht immer leicht mit Jesus. Das ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich, loszulassen und ihm zu vertrauen.